In den Calls von meinem Mentoring kommt immer mal wieder ein Thema rund um, wie teilen wir uns zu Hause auf? Wie gelingt eine gleichberechtigte Elternschaft? Und natürlich hat das da auch Raum, weil eine berufliche Erfüllung kann nur mit gleichberechtigter Elternschaft einhergehen. Aber das hat mich auch dazu veranlasst, jemanden einzuladen, der sich viel besser und tiefer mit den Strukturen auskennt und vor allem super Tools an der Hand hat, wie man grundlegend eine gleichberechtigte Elternschaft aufbauen kann. Weil es kommt nicht von alleine. Das haben wir auch im Gespräch festgestellt. Ich habe die Elu dabei. Sie ist Psychologin und Paarcoach, wird sich gleich noch selber vorstellen. Und sie hat ganz viele tolle Impulse mitgebracht und auch Grundlagen, damit du besser verstehst, warum es so ist, wie es bei euch ist. Und aber, dass du verstehst, dass es auf keinen Fall so bleiben muss. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
In Job, Kinder und ich dreht sich alles um dich und die Frage, wie du als Mama beruflich erfüllt und im Alltag entspannt sein kannst. Es geht um neue Denkweisen, echte Inspiration und kleine Schritte, die den großen Unterschied machen. Für dich, deine Kinder und dein besseres Morgen. Hi, ich bin Johanna Bing, Mama von drei Jungs und Mentorin für Frauen, die sich beruflich mehr zutrauen und gleichzeitig liebevolle Mütter sein wollen. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass uns gemeinsam deinen Weg finden. Mit Job und Kindern. Und vor allem mit dir.
Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe eine wunderbare Gästin dabei und ich freue mich so. Und wir haben gerade, als wir noch gar nicht aufgezeichnet haben, schon ein super tolles Gespräch gehabt. Und deswegen freue ich mich nochmal doppelt, dass die liebe Ilu da ist, die sich um gleichberechtigten Partnerschaften kümmert. Aber ich möchte gar nicht so viele Vorworte sprechen. Ilu, stell dich gerne vor. So schön, dass du da bist. Ich freue mich voll auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch mega. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Johanna. Genau, also ich bin Elu Falkenberg. Ich bin gerade aktuell hochschwanger mit unserem fünften Kind. Also mein Mann und ich haben schon vier Kinder zusammen und erwarten gerade unser fünftes Kind. Und ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, haben wir da schon so einiges an Entwicklung hinter uns. Und wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt gerade mache, das hat auch was mit dieser Entwicklung zu tun. Nämlich, dass mein Mann und ich, vor allem nach der Geburt der Zwillinge, also Kind 2 und 3 sind Zwillinge, da sehr, sehr viel gearbeitet haben, angestoßen von mir an unserer Partnerschaft, Elternschaft, weil ich in dieser Phase gemerkt habe, als die Zwillinge eben noch Babys waren, wie ungleichberechtigt wir tatsächlich immer noch leben, obwohl ich mich davor immer für total progressiv und feministisch gut aufgestellt gehalten habe und immer gedacht habe, wovon reden denn alle überhaupt? Wir sind doch total gleichberechtigt und so. Und habe dann eben, als wir drei Kinder hatten, drei Kinder unter drei, gemerkt, nee, wir sind gar nicht gleichberechtigt. Und warum komme ich hier irgendwie gefühlt überhaupt nicht mehr zurecht, weil ich untergehe in Kinderbegleitung und mein Kopf explodiert wegen Mental Overload. Und wie kann das alles sein? Und dazu kam halt auch noch, dass ich immer sehr, sehr gerne erwerbstätig war. Vor der Geburt der Zwillinge war ich Personalentwicklerin und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und hat dafür gesorgt, dass ich wirklich eine höhere Lebensqualität empfunden habe. Und dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann so gemerkt habe, okay, wir sind gar nicht so gleichberechtigt und warum habe ich hier diesen ganzen Shitload an Arbeit und ertrinke in Arbeit und Erschöpfung und also in Care-Arbeit, Haus- und Care-Arbeit, wo soll da jetzt noch irgendwie Platz sein für eine Erwerbsarbeit? So, da ist einfach kein Raum mehr. Ich bin total dicht, ich kann nicht mehr. Und das hat auch viel mit unserer Beziehung gemacht. Das gab viele Konflikte zu der Zeit und viel Unmut. Wir haben viel, viel gestritten. Und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, das ist kein Einzelfall bei uns. Als ich mich dann wirklich mehr ausgetauscht habe mit anderen, vor allem Müttern, die auch gesagt haben, so, ich kann nicht mehr. Und wie kann das sein, dass mein Mann abends um 8 Uhr auf der Couch liegt und entspannen kann und ich irgendwann um 10:30 nach der Einschlafbegleitung vollkommen erschöpft irgendwie das noch gerade aufs Sofa schaffe und dann nach 5 Minuten aber einschlafe, weil ich so erschöpft bin. Wie kann das sein? So. Und dann habe ich mich eben damit beschäftigt mehr und habe verstanden, okay, wir haben hier ein systemisches Problem, ein gesellschaftliches Problem, was sich als Symptom auf partnerschaftlicher Ebene zeigt, also in der Elternschaft. Und ich kann nicht akzeptieren, dass es so bleibt. So. Und so bin ich genau zu dem gekommen, was ich jetzt gerade mache, nämlich, dass ich Mütter bzw. Eltern begleite, im ersten Schritt in Verbindung wieder zueinander zu finden und darauf aufbauend eine Elternschaft wirklich als Team zu gestalten im Miteinander. Und genau, das mache ich mit großer Hingabe und viel Herzblut, um da eben auch nicht nur einzelnen Menschen zu helfen, sondern eben auch eine Bewegung voranzutreiben, dass auch perspektivisch unsere Kinder da mal von einem anderen Stand ausgehen können und da nicht mehr so arg für kämpfen müssen. Genau. Langes Intro.
War total schön und ich fühle es auch. Wir haben so eine ähnliche Geschichte, wobei bei uns war es beim ersten Kind schon, weil ich direkt schon vor der Schwangerschaft reingegangen bin und habe gesagt: Hör zu, das ist meine Grundvoraussetzung, weil ich einfach auch super gerne arbeite. Auch wenn ich damals noch nicht so genau wusste, was ich arbeite, aber ich wusste, das ist ein Teil von meinem Leben. Das möchte ich machen. Und mein Mann hat gesagt, ja, ich will auf jeden Fall auch präsenter Vater sein. Ich möchte für mein Kind oder meine Kinder da sein. Und vorher war uns das total klar. Wir haben das wirklich besprochen am Küchentisch. Ich dachte, wir haben im Eingang schon drüber gesprochen. Das war vielleicht auch mein Kontrolletti, der da reingegangen ist. Ich will es auf jeden Fall sicherstellen. Aber ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und dann kam es, dass wir durch eine Reihe sehr bewusst getroffenen Entscheidungen, die wir miteinander gesprochen haben. Also ich hatte damals keinen Job und er hat den Job gewechselt und eigentlich haben wir gesagt, ich habe noch ein zweites Kind bekommen, dass er in der die zweite Elternzeit auch, also auch die erste Elternzeit hat er erst nur diese 2 Monate gemacht, weil der alte Chef fand das nicht so gut und dann habe ich den, eigentlich wollten wir ja Teilzeit arbeiten und ich hatte aber keinen Job und er hat den Job gewechselt. Dann haben wir gesagt, naja, ist vielleicht sinnvoller, wenn er jetzt erstmal Vollzeit arbeitet, weil wegen Geld ist ja auch wichtig, bis ich dann einen Job habe, dann können wir beide reduzieren und das so eine Entscheidung nach der anderen, ja, dann hat er Vollzeit da gearbeitet und dann war so, ja, bewerbe ich mich jetzt auch Vollzeit, machen wir erst Vollzeit, Vollzeit gehen wir dann auf Teilzeit und dann kickte mir das rein, das kann ich ja nicht, also nicht bewusst, ne, aber dann leiden unsere Kinder und so hat sich das ergeben, dass wir da hingekommen sind, dass wir beide völlig unzufrieden waren in unserem Leben und uns nur angegiftet haben.
Ja, das ist voll wichtig, was du sagst, weil also der eine Punkt ist, dass in unserer Gesellschaft die Weichen einfach so gestellt sind, dass wir mehr oder weniger automatisch in so eine Aufteilung rutschen, dass die Väter typischerweise eben Vollzeit erwerbsarbeiten und die Mütter, egal jetzt erstmal, ob sie erwerbsarbeiten oder nicht, den Großteil an Haus- und Care-Arbeit übernehmen. Dass die Weichen sind so gestellt, wie du zum Beispiel sagtest, der Arbeitgeber meines Mannes fand das nicht cool, wenn er länger als 2 Monate Elternzeit genommen hätte. So, da ist schon mal die erste Baustelle, dass das für Männer deutlich herausfordernder ist, zum Beispiel längere Elternzeit zu nehmen oder in Teilzeit zu arbeiten. Das ist für Männer eine andere Nummer als für Frauen. So, da, das ist so ein Beispiel für so eine Weiche, die dann schon so gestellt ist, dass es Eltern wirklich sehr, sehr schwer gemacht wird, dagegen das System sozusagen zu kämpfen und da den eigenen Weg zu finden. So, das ist schon mal so ein Teil. Und dann hast du noch was anderes gesagt, was ich super wichtig finde. Weil du sagtest ja, dein Partner wollte auch ein präsenter Vater sein. Und das finde ich super wichtig, bei dieser ganzen Geschichte mitzudenken und mitzubetonen, dass unser noch sehr patriarchales System nicht nur sehr, sehr viele Nachteile für Frauen und Mütter hat, die definitiv da sind. Wir sind strukturell total benachteiligt, wir sind finanziell benachteiligt. So, es gibt einfach sehr viele gravierende Nachteile für Mütter. Und es gibt sehr viele gravierende Nachteile für Väter bzw. Männer. Und ein Riesennachteil oder eine Riesengefahr für Väter ist eben, dass sie deutlich eingeschränkter eine tiefe Bindung zu ihren Kindern aufbauen können. Hat auch mehrere Gründe wieder, als Mütter. So, und das ist ein enormer Painpoint. Der hat nur leider seinen Peak, also typischerweise deutlich zu spät im Leben. Also ich kenne ganz, ganz viele Männer, die jetzt so Richtung Rente gehen, die sagen, Scheiße, von meinen Kindern habe ich eigentlich nichts gehabt. So, und wenn die ein Problem haben, dann kommen die auch nicht zu mir, sondern die richten sich an meine Frau oder an die Mutter. Und das ist unfassbar schmerzhaft, wenn man diese Erkenntnis mal hat oder dieses Gefühl, und das kommt manchmal auch schon deutlich früher. So, warum lassen meine Kinder mich immer abblitzen, wenn die irgendwie Trost brauchen, hingefallen sind, sich wehgetan haben? Warum lassen die sich nicht von mir trösten? So, warum ist die emotionale Bindung irgendwie zu mir nicht so da, wie die zu, also zwischen meiner Partnerin oder der Mutter und den Kindern ist? Und das ist ein enormer Painpoint, den wir mit angucken müssen. Weil, also einfach um das ganz klar zu haben, es ist nicht so, dass wir irgendwie da uns als Bittstellerinnen hinstellen müssten und sagen müssen, oh bitte, das wäre aber total nett und das wäre total fair, wenn wir uns hier gerecht aufteilen, sondern da wirklich auch betonen, ey, das hat für dich auch krasse Nachteile, wenn wir uns hier nicht fair aufteilen. Und wie dann fair und als Elternteam aussieht, das ist nochmal von Familie zu Familie total unterschiedlich. Da gibt es auch kein Schema X, so, an das man sich halten könnte. Nur, man darf darauf achten, dass eben diese beiden Perspektiven da mit drin sind, dass das nicht nur Nachteile für die Mutter hat, sondern auch massive Nachteile für den Vater, wenn man nicht als Elternteam zusammenarbeitet.
Ja, so wichtig, so wichtig. Das mache ich auch. Also ich finde es total schön, dass du gesagt hast, es gibt nicht diesen einen Weg, weil ich glaube, davon dürfen wir uns lösen und auch von diesem Gute-Mädchen-Syndrom. Wie mache ich es richtig?
Ja.
Also, wie kriege ich es richtig hin? Sondern das ist ja auch das, was ich bei mir in den Mentorings immer mache. Wie willst du es haben? Wie ist es genau, wie du es haben willst? Und dann natürlich als Familie im Austausch, wie willst du es haben? Und was streifen wir nur am Rande, weil bei mir geht es ja sehr viel um berufliche Erfüllung. Aber Grundvoraussetzung, hast du ja vorhin auch schon gesagt, für eine eigene berufliche Erfüllung ist halt eine gleichberechtigte Partnerschaft. Und wie das im Konkreten aussieht, darf jede Frau und jedes Paar alleine, und nicht alleine, kann man ja auch in Begleitung machen, bietet sich an, weil wir selber so schnell einfach abrutschen in diese vorgefertigten Strukturen. Aber da wirklich reinzugehen und zu sagen, wie will ich es haben? Ich habe was mitgebracht, was bei mir, wie gesagt, wir streifen das immer mal wieder, weil Familie und es ist ja alles ein System, das hängt zusammen. Und immer mal wieder kommen bei meinen Müttern Themen hoch wie, ich will, dass der Mann das macht, aber der sieht das nicht, der Idiot. Und es bleibt immer alles an mir hängen und ich kann ja gar nicht. So ein bisschen in kleineren Situationen, das, was du vorhin erzählt hast von deiner Lebenssituation. Und dass da sehr viel Wut und Ärger ist. Was ist ein guter Ansatz, da rauszukommen?
Ja, das ist eine sehr tiefgehende Frage. Ich gucke mal, dass ich die relativ kompakt beantworten kann. Also ich höre das auch immer wieder, vor allem von Müttern eben, dass sie sagen, ja, okay, sowas wie, ich habe mit meinem Mann jetzt endlich vereinbart, dass er sich um den nächsten Familienurlaub kümmert und den bucht. So. Und im Mai frage ich nach, ja, hast du jetzt was gebucht, hast du dich gekümmert? Und dann kommt so, ah, nee, habe ich noch nicht gemacht. So, ja, scheiße, wir haben jetzt irgendwie in 1,5 Monaten Sommerferien. Wir müssen jetzt was machen, dann landet es oft wieder dann doch bei den Müttern, die dann noch versuchen zu retten, was zu retten ist. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, was wirklich in verschiedenen Arten und Weisen irgendwie vorkommen kann und immer so dieses Gefühl verstärkt und auslöst, okay, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner, dann fällt es hinten runter und ich habe im Endeffekt mehr Stress, wenn ich versuche, was an meinen Partner zu delegieren, der es nicht macht und ich dann nachher noch die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Das ist für mich stressiger, als wenn ich es direkt von vornherein mache. Und was dann eben auch noch passiert, das hast du gerade auch gesagt, das macht was mit der Beziehung, weil dann kommt nämlich ganz schnell dieses Gefühl, okay, der verlässt sich einfach total auf mich, dem ist das egal, oder ich bin ihm egal, oder wir sind ihm als Familie nicht so wichtig, oder er kann das nicht. Ganz schnell tappen wir auch in so eine Falle, und ich bezeichne das bewusst als Falle, dann laut zu rufen, das ist weaponized incompetence und die Männer, die nutzen das strategisch aus, damit sie weniger machen müssen, damit sie ein cooles Leben haben und so, ist ein total naheliegender Schluss, den man erstmal so haben kann, gerade weil da auch so viel Wut im Kessel ist und Druck im System und man sich so denkt, okay, ich bin eh schon total überlastet und erschöpft. Und jetzt will ich was abgeben und es klappt einfach überhaupt nicht, dass das aus diesem Frust und aus dieser Wut heraus so ein Trugschluss kommt von wegen, der macht das einfach, weil er faul ist und weil er keinen Bock hat, sich anzustrengen und sich ein schönes Leben machen will und so. Verstehe ich total, wo das herkommt. Gleichzeitig dürfen wir da ein bisschen tiefer gucken und schauen, was da passiert. So. Ein Riesending, was total unterschätzt wird und auch gesellschaftlich einfach in einer totalen Schieflage ist, ist Care-Arbeit und Hausarbeit oft oder zu großen Teilen auch, ist wirklich Übungssache. Also es ist so ein bisschen wie ein Handwerk. Wer das viel gemacht hat im Leben, der ist da drin auch besser. Der kann auch antizipieren, was passiert, wenn man im Mai noch keinen Urlaub gebucht hat, weil vielleicht schon die Erfahrung gemacht, bisschen aufgeschoben mit der Urlaubsplanung und dann gab es halt nur noch Resterampe. So, und weiß deshalb, okay, spätestens Januar, Februar sollte ich mich mal darum kümmern, sonst kriege ich echt Stress. So, und das in wirklich allen Bereichen der Haus- und Care-Arbeit. Das ist eine Übungs- und Erfahrungssache, wenn ich das schon viel gemacht habe, wenn ich da wirklich schon viel auch mit herausfordernden Situationen konfrontiert war, dann kann ich das auch besser. So, das ist ein total wichtiger Punkt, den wir oft vergessen, denn im Endeffekt ist Haus- und Care-Arbeit oder das Management von Haus- und Care-Arbeit ist nichts anderes als ein Projektmanagement. Es gibt Verantwortungsbereiche, es gibt Aufgaben und die müssen gemacht werden. Die sind oft komplexer, als sie im ersten Moment scheinen. Sowas wie, wenn wir es jetzt auf Hausarbeit beziehen, Wäsche machen. Das ist nicht einfach nur auf ein Knöpfchen drücken und dann ist der Rest erledigt. Nee, da ist ein riesen Verantwortungspaket drumherum, wo es viel darum geht, dass mir Sachen auffallen müssen. Ich muss durchs Haus gehen oder durch die Wohnung und dann nicht nur sehen, da liegt dreckige Wäsche, nicht nur da liegt dreckige Wäsche, sondern ich muss auch die Verknüpfung haben, da liegt dreckige Wäsche, die muss in den Wäschekorb, damit die demnächst in die Waschmaschine kann und dann aufgehängt werden kann oder in den Trockner, damit wir genug Wäsche im Schrank haben, saubere zum Anziehen. So, das ist jetzt wirklich in Kürze zusammengefasst. Das ist ein wirklich großes Verantwortungspaket. Und das bedeutet eben auch, dass man dieses Verantwortungspaket, wo eben das Erfassen einer Aufgabe als erstes steht, dann das Planen, wann setze ich das um und dann das Ausführen. So. Und das ist an sich ein Projektmanagement. Das an sich haben im typischen Fall Frauen schon deutlich mehr geübt als Männer und sind deshalb deutlich besser darin und wissen auch, was passiert, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte oder eben nicht verhalte. Also können die Konsequenzen antizipieren. Das können weniger Care-Arbeit geübte Menschen einfach aufgrund fehlender Erfahrung nicht so gut. Die müssen erstmal diese Erfahrung machen, um das einmal abzuschließen. Das an sich ist eigentlich reines Projektmanagement. Was das Ganze so schwer macht, ist die Verstrickung auf Beziehungsebene. Weil wir nämlich von dieser Wut oder diesem Frust, was du auch gerade angesprochen hast, in ein Verhalten kommen. Und ich spreche hier nicht irgendwie von Verantwortung oder Schuld oder so für die Beziehung oder so, sondern das sind einfach Mechanismen, die dann greifen. Weil ich aus diesen nicht gut ausgeführten Aufgaben von Seiten meines Partners Rückschlüsse ziehe auf Beziehungsebene. Also zum Beispiel, der macht das extra, weil er keinen Bock hat. Ich bin ihm egal. Wir sind ihm nicht wichtig genug. Der stellt sich mit Absicht blöd an. So, das sind Schlussfolgerungen auf Beziehungsebene. Und diese Schlussfolgerungen, die total nachvollziehbar sind, wie gesagt, ne, aus diesem Stress, aus dieser Erschöpfung heraus, machen es aber eben dann sehr, sehr schwer, wieder rein in diese Projektmanagement-Ebene zu gehen und zu sagen, pass auf, wenn du dich dazu committest, den Familienurlaub zu buchen, dann gehört da XYZ zu. Meld dich, wenn du da irgendwie Fragen hast oder wenn du irgendwas rückbesprechen möchtest oder so. Und vor allem übernimm auch Verantwortung für die Konsequenzen, wenn du da irgendwas verbaselst. So, das wäre jetzt rein die Projektmanagement-Ebene. Da kommen wir aber oft gar nicht hin, weil wir dann auf Beziehungsebene miteinander sprechen, was das Ganze so wahnsinnig kompliziert und verstrickt macht, weshalb ganz, ganz viele Eltern da eben auch Beziehungskrisen haben, gerade wenn die Kinder klein sind,
Ja.
weil wir uns dann so verstricken auf dieser Beziehungsebene. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wie kommt man da am besten raus? Das ist nicht so einfach, das ist auch nicht so mal eben gemacht, sondern man darf da gucken, dass man wieder, und das klingt im ersten Moment total kontraintuitiv, aber man darf da erstmal gucken, dass man wieder in Verbindung kommt, dass man versteht, was ist denn da gerade hier bei mir los? Was ist da beim anderen los? Wie kommen wir jetzt wieder so auf eine Ebene, wo wir wieder wirklich miteinander kommunizieren können und auch das, was ich sage, beim anderen so ankommt, wie ich es meine? Und dann, wenn da so eine Basis ist, aufgrund von, also eine Verbindung und einer Kommunikation, die einander wirklich trifft, also eine effektive, wirksame Kommunikation, dann kann ich mich ans Projektmanagement machen. Und dann kann ich gucken, okay, wie machen wir jetzt hier diesen riesen unsichtbaren Teil an Care-Arbeit mal sichtbar? Wie können wir hier Prozesse auch steuern zusammen, dass wir uns auch gegenseitig vertreten können, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich war jetzt im Juni eine Woche alleine auf Zypern und ich bin total happy, sagen zu können, ich habe diese Abwesenheit von mir nicht groß vorbereitet, weil ich genau weiß, wenn ich weg bin, mein Mann hat einen Plan. Der weiß, was wann gemacht werden muss. Der weiß, wann welches Kind welches Hobby hat und wo irgendwie Kopiergeld mitgegeben muss und was auch immer. Ich muss mich darum nicht kümmern. Genauso kann mein Mann auch eine Woche verschwinden und ich weiß, was zu tun ist. So. Dazu braucht es aber dieses Fundament an Verbindung und effektiver Kommunikation, um da dann wieder auf diese Projektmanagement-Sachebene zu kommen. Genau.
Sehr schön. Während ich dir zugehört habe, ist mir eine Situation eingefallen, als mein Mann mit unserem ersten Sohn, der war der eins oder vielleicht ein bisschen jünger, und da war nämlich genau das, und uns war das zum Glück bewusst. Ich hatte Elternzeit, ich habe mich gekümmert, der war 12 Stunden nicht da. Er war 12 Stunden aus dem Haus. Ich habe so viel gelernt, vor allem beim ersten Kind, das ist ja alles neue. Und ich habe mir da quasi Wissen und Erfahrung drauf geschaufelt, wie das funktioniert mit diesem Kind. Und er hatte halt im Endeffekt nur die Wochenenden, Tagzeit und halt, wenn wir Urlaub waren, so. Und da fehlte total viel. Und ich weiß, dass wir da auch echt, da haben wir sehr viel an uns gearbeitet. Und mir ist eine Situation eingefallen, da saß ich auf der Couch und er wollte mit dem Kleinen auf den Spielplatz gehen. So klassischer Samstagvormittag, ne? Oder Sonntag, ich weiß nicht, den Tag nicht mehr. Papa geht mit dem Kind auf den Spielplatz. Und ich wusste, es hat geregnet. Und er braucht eine Matschhose. Und ich weiß noch, dass ich fühle das sogar jetzt noch, wo wir drüber sprechen, wo es schon so lange her ist und wir mittlerweile echt gutes Team sind, wie ich da saß und körperliche Schmerzen hatte, weil ich wusste, da vergisst die Matschhose. Ich war sogar gucken. Und dann ist diese Kontrolette in mir hochgegangen, so, du musst dem sagen, dass der eine Matschhose mitnehmen muss, weil sonst hat dieses Kind nasse Hose und wer weiß, und dann geht ja dieser Kopf an. Dann wird das krank oder was weiß ich, und dann schreit das wieder, und dann schlafen wir alle schlecht. Und dann habe ich mich wirklich, ich habe mich auf die Couch gesetzt, starr auf einen weißen Punkt an der Wand geguckt und geatmet. Und hat gesagt, du machst jetzt alles gut, es sind gleich weg, es ist alles gut. Du hältst die Klappe, du hältst die Klappe. Und das war wirklich, das war ganz viel Stress in meinem System. Ich bin froh, dass ich es damals gemacht habe, weil das ist ja auch das ist ja Übung. Ne? Alles, was wir üben, wird irgendwann leichter. Aber gibt es da einen besseren Trick, wenn ich sehe, weil wir wollen ja auch nicht andere Leute, in dem Fall den Partner und noch schlimmer das Kind, wenn die Kinder dann mit rein sind, dann leiden die Kinder. Wenn ich sehe, die laufen jetzt ins offene Messer, aber wenn ich jetzt da reingehe und die rette, dann habe ich langfristig nichts gewonnen. Wie kann
Ja.
man gut umgehen mit solchen Situationen?
Ja. Genau, also du sagst es genau richtig. Es gibt Situationen, da ist es mit Sicherheit sinnvoll, dann trotzdem reinzugehen, gerade wenn dann irgendwie mit Kindern involviert sind oder die Konsequenzen, die Kinder tragen würden oder so. Das ist übrigens der Punkt, der Mütter in der Regel zurückhält, davon eben den Partner nicht ins offene Messer laufen zu lassen, sondern dann eben eine Spielplatztasche zu packen und in die Hand zu drücken und zu sagen, hier geh und die danach im Zweifel auch wieder auszupacken. Genau, aber die Gefahr ist, dass der Mental Load eben dann sehr, sehr schwer verteilt werden kann, weil diese Erfahrung dann eben fehlt, ne? Diese Lernerfahrung. Und im günstigsten Fall lässt man so ein paar Lernerfahrungen zu. Manchmal ist man überrascht, wie kreativ der Partner dann doch damit umgehen kann. und dass er doch eine Lösung findet und vielleicht zum Beispiel die Packung Taschentücher, die er dann in der Hosentasche hat, aufbraucht, um dann die Schaukel und die Rutsche trocken zu wischen und das Kind vielleicht doch gar nicht so nasse Klamotten bekommt. So. Oder der Vater geht halt dann irgendwie schnell wieder zurück, weil er merkt, Mist, dann jetzt ist das Kind auch nass. Doof, merkt es dann fürs nächste Mal. Und was auch noch hilfreich sein kann, ist, wenn man sich darauf einlassen kann, diese Lernerfahrung zuzulassen, dann auch darauf zu achten, das ist nämlich der zweite Punkt, der Mütter oft zurückhält, das dann nicht zu machen, was total nachvollziehbar ist, dass die Konsequenzen für dieses Verhalten dann nicht die Person trägt, die die Verantwortung in dem Moment hatte, sondern dann wieder die Mutter. Also, um das konkret zu machen, Vater geht mit dem Kind auf den Spielplatz, nachdem es geregnet hat. Kind ist klitschnass, hat aber so viel Spaß beim Spielen, bleibt deshalb da, unterkühlt sich, hat dann eine Erkältung. Wer bleibt wegen Kind krank zu Hause? Die Mutter. So. Und das ist dann der zweite Grund, warum Mütter sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich muss das ja ausbaden. So, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da habe ich mehr Stress hinten raus, als wenn ich dem jetzt eben eine Spielplatztasche packe und dem die in die Hand drücke. So. Und das meine ich mit, man muss diese Projektmanagement-Ebene wirklich durchschauen und verstehen, was das bedeutet, um dann eben sagen zu können, okay, ich lasse das zu, so. Das bedeutet aber, dass mögliche Konsequenzen für dein Verhalten oder Nichtverhalten auch von dir getragen werden. Das bedeutet zum Beispiel, jetzt hatte ich eben gesagt, Familienurlaub, das umfasst auch sowas wie, wenn du dich nicht rechtzeitig um Familienurlaub kümmerst und wir dann im schlimmsten Fall gar nicht wegfahren, bist du auch verantwortlich dafür, das zum Beispiel emotional bei den Kindern aufzufangen. Dass du das den Kindern erklärst, pass mal auf, ich habe das verbaselt, tut mir voll leid, lasst uns zusammen gucken, wie wir jetzt hier eine Lösung finden. Also, dass auch sowas dann mitgedacht wird. Genau, dazu braucht es aber eben, wie gesagt, ich komme wieder auf diesen Aufbau sozusagen. Eine Verbindung zueinander und eine Kommunikation, die funktioniert, um dann sagen zu können, okay, alles klar, wir haben hier die Verabredung, du bist ein erwachsener Mensch. Entweder du findest eine kreative Lösung, also die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht, dass mein Mann dann eine kreative Lösung gefunden hat, die er nicht gefunden hätte, wenn ich ihm vorher schon alles vorbereitet hätte. Oder dass ich dann danach wirklich auch vehement gesagt habe, pass mal auf, du hattest die Verantwortung in dem Moment. Du hast dich dazu entschieden, das so und so zu machen, dann trag jetzt auch die Konsequenzen dafür. So. Aber wie gesagt, dazu brauchst du erstmal diese Teamebene, weil sonst wird das ganz schnell so ein Aufrechnen und Gegeneinander und ja, aber ich habe doch dafür die letzten 5 Male eingekauft. Ja, aber du machst dafür nie die Abendroutine und bringst die Kinder hin. Da weißt du, wie anstrengend das ist. Und dann ist man so in so einem Gegeneinander und rechnet auf, was eine Negativspirale ist, ja, dann wird es schwierig. Also möglichst wirklich gucken, wenn Verantwortung übertragen ist, und das ist wichtig, Verantwortung übertragen und nicht einzelne Aufgaben oder nicht eine Ausführung von Aufgaben, sondern die komplette Verantwortung, dann die Verantwortung auch da lassen, wo sie war, auch in den Konsequenzen.
Super schön. Was ich persönlich super wichtig finde, was der Ansatz meiner Arbeit ist, bevor ich in Verbindung mit anderen Leuten gehen kann, muss ich eine gute Verbindung zu mir haben, damit ich auch verstehe, warum ärgert mich das so? Was ist mein Stress? Was ist mein Problem? Wie will ich es haben? Wo fühle ich mich vielleicht verletzt? Ne? Was du vorhin angesprochen hattest, ich bin dem nicht wichtig oder so. Wo wird das, damit ich das nicht in Vorwurf kommunizieren, sondern den Teil zurücknehmen kann und dann sagen kann, hier, Matschhose wäre gut gewesen. Und zu meinem Beispiel, tatsächlich ist mein Mann früher gekommen, weil er gesagt hat, es ist zu kalt, ich habe den falsch angezogen und hat Kuchen mitgebracht. Und dann haben wir Kuchen gegessen zusammen und das war auch total schön. Also das weiß ich auch noch, weil sich das bei mir so eingebrannt hat. Ich gesagt habe, gut, dass ich war da nicht in der Lage, mich selbst zu führen, sondern einfach nur mich eingesperrt habe mit mir selbst. Ich mache jetzt gar nichts, mache jetzt gar nichts. Ich wollte aber gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, wenn du das mit dem Urlaub verbaselst, dann musst du das aber mit den Kindern, musst die Emotionen nochmal auffangen. Und da merke ich, obwohl wir als Paar echt super gut aufgestellt sind, so in das Projektmanagement, was du gesagt hast, und jeder den anderen auch sehr gut vertreten kann, in sämtlichen Bereichen, würde ich jetzt mal sagen, haben wir eine große Baustelle noch, dass die emotionale Arbeit bleibt viel an mir hängen. Ich bin ansprechbar, obwohl wir auch zeitlich beide sehr viel da sind und auch so gut es geht zugewandt sind. Aber die Kinder kommen trotzdem immer zu mir, wenn sie ein Problem haben, wenn sie irgendwas bedrückt. Und ich formuliere es jetzt mal absichtlich so. Ich weiß auch nicht, ich glaube, mir fällt es schneller auf. Und ich glaube auch, das ist gelernt.
Ja, das ist ziemlich sicher so und das ist auch ein klassischer Fall. Also ich würde sagen, das ist in den meisten Familien so. Ich kenne Einzelfälle, wo ich sagen würde, der Vater ist emotional kompetenter als die Mutter, aber das sind Einzelfälle. In der Regel ist das so, dass Mütter emotional kompetenter sind, nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie auch das mehr gelernt haben, mehr geübt haben. Sie haben sich in der Regel viel, viel mehr informiert. Da kommt so ein bisschen auch der Aspekt mit rein, dass wir schon unterschiedliche Rollenbilder haben, abhängig davon, ob ich jetzt Mutter bin oder Vater. Das wird von Müttern gesellschaftlich einfach auch mehr erwartet, dass sie ihre Kinder emotional kompetent begleiten. Da ist viel mehr Druck auch da, dass Kinder von Müttern emotional gut begleitet werden müssen. Das heißt, da geht dann einfach so ein Ablauf los, dass ich als Mutter mich automatisch, mehr oder weniger automatisch dann mehr informiere, mehr über Entwicklungsstufen des Kindes, emotionale Entwicklung des Kindes, wie kann ich das Kind emotional gut begleiten und so weiter. Plus, wir haben das in der Regel auch schon als Kinder, das wurde bei uns schon mehr gefördert, also bei Mädchen. So wird das schon mehr gefördert, dieses sich kümmern, gucken, dass es allen gut geht, dass sich alle gut fühlen und so weiter. Und auch das ist ein Bereich an Schieflage, was wir gesellschaftlich haben, was auch einen totalen Einfluss auf die Partnerschaft haben kann, weil der Umgang, der emotionale Umgang mit den Kindern ist das eine, aber wie wir auch uns emotional gegenseitig halten können in der Partnerschaft, ist das andere. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hierbei, weil wenn ich mich zum Beispiel meinem Partner gegenüber öffne und meine emotionale Not äußere, zum Beispiel wenn ich sage, ich bin zu erschöpft, ich kann nicht mehr, es ist alles viel zu viel, und mein Partner mich gar nicht auf dieser emotionalen Ebene abholt, sondern auf so einer Sachebene und dann sagt, ja, aber verstehe ich gar nicht, ich bringe doch morgens die Kinder in den Kindergarten, was ist denn dein Problem? Was soll ich denn noch machen? Oder irgendwie sowas wie, ja, dann mach doch einfach weniger. So, dass man sich so denkt, okay, also emotional überhaupt gar nicht abgeholt, weil überhaupt nicht auf einer Ebene, dann macht das eben auch sehr, sehr viel mit der Beziehung, weil man auch da so aneinander vorbei kommuniziert. Plus eben die Riesenherausforderung, dass die Kinder, wenn die emotionale Begleitung brauchen, sich typischerweise an die Mutter wenden, weil die Mutter da in den meisten Fällen einfach kompetenter begleiten kann. Das spüren Kinder, dass, okay, Mama kann meine Emotionen halten, die kann mich da auch führen, die ich weiß, ich kann mich da emotional einmal abladen und kriege da den Halt, den ich brauche. Und das ist eine super herausfordernde Situation, wo ich tatsächlich sage, muss man vorsichtig sein mit so einer Aussage, aber wo ich tatsächlich sage, das ist zum einen schon eine Last, die wir Mütter da haben, also emotionale Last, Überbelastung auch. Es ist auch gesellschaftlich noch nicht klar, wie anstrengend diese emotionale Arbeit eigentlich ist, wie viel Ressourcen das eigentlich kostet. Und gleichzeitig verstehe ich das auch als Chance, weil eben meistens wir Mütter da kompetenter sind, da mehr wissen, mehr geübt sind und wir da ein Stück weit die Männer mit befähigen können. Und damit meine ich nicht, und das meinte ich eben mit, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit meine ich nicht, es ist jetzt auch noch deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Männer emotional nachreifen oder kompetenter werden, sondern das zu nutzen als, hey, wir sind hier ein Team, lass uns gucken, wie wir das zusammen hinkriegen. Was brauchst du noch an Informationen? Weil, also Männer kriegen das schon auch oft mit, ne? Das sind dann so Situationen wie zum Beispiel, ein Kind fällt hin und der Vater geht zum Kind und möchte das Kind trösten. Das Kind lässt sich vom Vater nicht trösten, sondern rennt zur Mutter. Und auch das, da dürfen wir diesen Aspekt wieder reinholen, das ist super schmerzhaft.
Ja, voll, das frustriert
So,
total. Ja,
ne?
ja.
Es ist total schmerzhaft, in so einem Moment dann vom Kind abgewiesen zu werden. Und da dürfen wir so ein bisschen ansetzen und gucken, okay, pass auf, wie können wir das hier als Team lösen? Ich kann mir ja vorstellen, dass das für dich mega scheiße ist, dann ständig so abgewiesen zu werden oder dass das Kind dich ständig abblitzen lässt. Sollen wir zusammen gucken, woran das liegt? Sollen wir gucken, dass wir da irgendwie eine gemeinsame Lösung finden? Was brauchst du da noch? Jetzt ist das generell ja auch in unserer Generation so ein bisschen so, dass wir viel mehr Bewusstsein dafür haben, gerade auch wie emotional verletzlich Kinder sind, was die brauchen und so weiter. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ist sehr, sehr herausfordernd und hat gleichzeitig Potenzial für eine noch tiefere Verbindung auf partnerschaftlicher Ebene. Weil gerade wenn ich auch noch zeigen kann, und das braucht sehr viel eigene Arbeit, das, was du gerade gesagt hast, fängt immer bei Arbeit mit mir selber an. Wir kommen leider nicht drum herum. Wenn ich dann sagen, wenn ich so geerdet in mir selber bin und sagen kann, Mann, ey, ich kann mir vorstellen, dass das voll unangenehm ist, dann ständig so abgewiesen zu werden vom Kind. Ist das so? Ist das nicht voll scheiße? Sollen wir gucken, dass wir da irgendwie, dass wir da zusammen dran arbeiten und dass wir da einen Weg finden, wie wir auch die emotionale Last so verteilen können, dass die Kinder sich an uns beide wenden können und wissen, sie werden da emotional gehalten. Denn das sind Sachen, die kann man schon lernen. Manche brauchen mehr Übung, andere weniger, andere haben das schneller irgendwie raus. Aber auch da, ich komme immer wieder darauf zurück, wenn ich so einen Teamgedanken habe als Elternpaar und da wirklich auch meinen eigenen Schmerz sehe und anerkenne und aber auch den Schmerz des anderen sehen kann und sehen kann, okay, wie kommen wir jetzt hier wieder zusammen, sodass wir das als Elternteam rocken können. Und eben auch sowas wie die emotionale Begleitung und emotionale Last zusammentragen können, dann hat das wahnsinniges Potenzial und auch Auswirkungen auf die Kinder, die halt, die sehen, okay, ich kann mich auch emotional an Papa wenden, wenn irgendwie was ist. Aber das ist tricky, das ist herausfordernd und das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern es braucht wirklich einiges an Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung und das hat auch, das möchte ich an der Stelle einmal sagen, es gibt auch Phasen im Leben, da hat das mehr Raum und andere, da hat das weniger Raum. Also wenn ich gerade in der Phase bin, weiß ich nicht, wir kriegen halt jetzt wieder bald ein Baby, so das erste Babyjahr, wo man einfach irgendwie nur funktioniert und guckt, dass man irgendwie über den Tag kommt, ist das vielleicht nicht eine Phase, wo man aktiv daran arbeitet, den Partner jetzt emotional zu befähigen. So. Sondern, also da darf, das kostet Ressourcen. Und es kostet Ressourcen für beide. Und da darf man gut gucken, okay, wann ist der richtige, einen komplett richtigen Zeitpunkt gibt es nie. Aber es gibt Phasen, da sind einfach weniger Ressourcen für sowas übrig. Und dann gibt es Phasen, da ist da wieder mehr Raum für.
Auf jeden Fall. Das sowieso immer und das ist auch alles ein Prozess. Und es ist ja auch was, was nie aufhört. Das glaube ich. Dass wir können immer wieder ein neues Level erreichen, wo das Familienleben noch harmonischer wird, auch wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können, wo es noch leichter wird oder leicht, je nachdem, wo man startet.
Ja, und auch auf partnerschaftlicher Ebene. Mein Mann und ich sind im nächsten Jahr 20 Jahre zusammen. Und ich würde sagen, so jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr haben wir uns zusammen nochmal wirklich krass weiterentwickelt. Also das auch so als vielleicht so ein bisschen Hoffnung gebend. Und wir hatten auch Phasen, da war es wirklich zwischendurch sehr anstrengend und überhaupt nicht so harmonisch und so. Man kann trotzdem, also das ist, ich finde es faszinierend, wie man auch nach 20 Jahren noch so, also sowohl einzeln für sich genommen sich noch weiterentwickeln kann, als auch wirklich als Paar, ne? Und da noch mehr in so ein Gefühl von Verbindung bis hin zur Symbiose, auch nicht dauerhaft, weil wir sind trotzdem noch zwei eigenständige Individuen und man darf auch gucken, dass man emotional so unabhängig wie möglich voneinander ist. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment kontraintuitiv klingt, aber man darf da gucken, dass man emotional unabhängig voneinander ist, soweit es eben geht. Und dass man eben auch nach knapp 20 Jahren noch krasse Entwicklungsschritte zusammen machen kann. Das ist wirklich cool. Das ist
Ja,
echt cool.
finde ich auch. Finde ich auch. Und was ich da super wichtig finde, ich weiß nicht, würde ich gerne selber mal tiefer noch mal rein überlegen, aber wenn man so Kind ist, also wie es dir ging, als du Kind warst, da ist man so ab 30 ist quasi das Leben ist vorbei. Dann ist das irgendwie so eintönig. Du hast den Job, du hast einen Partner vielleicht, du hast ein Kind, du hast ein Haus oder was auch immer und dann blubbert das so vor sich hin, bis man halt irgendwann alt ist und tot. Das war so meine Vorstellung. Ich glaube, das teilen super viele. Und da irgendwie rauszukommen und zu sagen, nee, wir sind Menschen, wir sind Lebewesen, wir streben nach Wachstum permanent. Und das kann immer besser werden. Wir können uns immer weiterentwickeln. Und wir müssen nicht irgendwie verharren.
Ja, Wachstum, also so Persönlichkeits- oder überhaupt Entwicklung, ne, Lernen, Potenzialentfaltung auch,
Ja.
das ist super wichtig. Und gleichzeitig auch, und das macht es in so einer automatisch entwickelten Elternschaft, ist das oft sehr schwer. Und das höre ich auch von vielen Müttern und Eltern, die mir sagen, mir ist so krass die Leichtigkeit abhanden
Ja.
gekommen. Ich funktioniere einfach nur noch. Und auch wenn ich dann sowas frage wie, was macht dir denn besonders Spaß oder Freude oder wo empfindest du denn so eine Leichtigkeit, dass dann nichts kommt? So,
Ja.
ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mir Spaß macht. So, und das ist wirklich ein schlimm hoher Preis, den
Ja.
wir zahlen. Und den wir zahlen, wie gesagt, da sind wir wieder beim System, den wir zahlen, den vor allem Mütter zahlen, weil wir gesellschaftlich eben noch so eine Schieflage haben und weil wir noch so ein stark ausgeprägtes patriarchales System haben, was Mütter mehr oder weniger automatisch in den Overload Haus- und Care-Arbeit oder alleinige Verantwortung, hauptsächliche Verantwortung von Haus- und Care-Arbeit drängt und dann eben auch noch irgendwie sowas wie das Gefühl, ich muss jetzt auch noch erwerbstätig sein, weil das muss ich ja auch noch, das muss ich ja als gute Partnerin und kompetente Frau und Frau, die irgendwie auf eigenen Beinen stehen muss und will, muss ich das ja auch noch hinkriegen. Ja, da geht uns halt ganz flott die Leichtigkeit abhanden. Und das ist ein Preis, der ist sehr, sehr, sehr hoch. Und alleine dafür habe ich mir damals gedacht, und ich war auch in diesem funktionierenden Modus, ich will das so nicht. Ich will
Ja.
das nicht. Ich will das nicht für mich. Ich will das nicht für meine Kinder. Also, dass meine Kinder mich auch so erleben. Ich will das nicht für meine Partnerschaft. Und da kam bei mir auch so ein bisschen so eine Trotzhaltung raus, als ich verstanden habe, wie sehr uns dieses System da reinleitet, wenn man da nicht bewusst gegensteuert, dass ich so ein bisschen diese Trotzhaltung hatte und gesagt habe, ich liebe meinen Mann wirklich von ganzem Herzen. Ich lasse mir doch nicht von unserem System meine Partnerschaft zerstören, weil mich unser System in die hauptsächliche Verantwortung von Haus- und Care-Arbeit drängt und dann irgendwie kein Raum mehr für mich ist und ich deshalb mich mit meinem Partner nicht mehr verbinden kann. Also das lasse ich nicht zu. Und da ist eben so eine krasse Trotzhaltung draus entstanden, weil ich das so für mich nicht akzeptieren wollte. Und genau, dann ist ganz viel passiert.
Ja, aber das fühle ich aus dieser Trotzhaltung, aus diesem. Das ist die kleine Johanna in mir, die schon immer sehr trotzig war und gesagt, das mache ich nicht. Die fühle ich auch, die gesagt hat, ne, also wenn ihr alle glaubt, so muss das sein, ich glaube ich nicht, mache ich nicht.
Ja, und auch sich aus dieser Ohnmacht herauszuentwickeln, die erstmal da ist, die auch bei mir da war und die auch total verständlich ist und die ja bei vielen Müttern so diesen Gedanken aufruft von, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, dass wir hier eine faire Elternschaft leben. Was soll ich denn noch alles machen? Das
Ja.
ist nicht meine Aufgabe. Da müssen sich politische Systeme ändern und überhaupt unsere Gesellschaft und so weiter. Ja, kann ich alles zu 100% nachvollziehen und dann denke ich mir für mich, ich habe keinen Bock darauf zu warten, bis mir
Genau.
jemand hier meine Umgebung so schafft, dass sie für mich dann in Ordnung wäre, weil dann bin ich nämlich tot. Wenn das so weiterläuft, wie das bisher läuft, dann brauchen wir 150 plus
Ja.
Jahre, bis wir immer einigermaßen gleichberechtigt leben. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Da warte ich nicht drauf. Und da muss ich halt so ein bisschen gucken, dass ich da mein Ego ein Stück zur Seite packe. Beziehungsweise ein Stück, also Ego ist ja schon auch in der anderen Variante drin, aber dass ich dann für mich entscheide, okay, ja, dann bin ich jetzt vielleicht die Erste, die dann wieder oder diejenige, die den ersten Schritt geht, weil ich gerade einen hohen Leidensdruck habe und mein Partner den noch nicht hat, weil typischerweise kommt der Leidensdruck bei Vätern später. Dann bin ich diejenige, die jetzt den ersten Schritt macht. Aber das ist immer noch besser, als mich dem hinzugeben und zu sagen, ja gut, dann habe ich halt jetzt ab jetzt ein Leben, was nur noch im Funktionsmodus ist und vegetiere eigentlich innerlich vor mich hin, bin emotional leer gelaufen und habe keinen Spaß mehr am Leben. So, nee, ist nicht die
Ja.
bessere Alternative.
Genau. Ich sage immer ganz gerne, es ist nicht deine Schuld, dass es so ist, wie es ist, aber es ist deine Verantwortung, dass es besser wird.
Genau, ja, und also Verantwortung im Sinne von den eigenen Gestaltungsspielraum nutzen, für sich selber.
Für sich
Also
selber, nur für sich
wirklich für sich
selber. Nur.
selber, ne? Nicht irgendwie um Beziehung zu retten oder um das für die Kinder oder Familie oder so, sondern wirklich im ersten Schritt für sich selber. Und das hat eben auch einen positiven Effekt dann auf die komplette Familie und so. Aber im ersten Schritt wirklich für sich selber, dass
Ja.
man die eigene Gestaltungskraft wiederfindet und sich dann selber ermächtigt auch. Und das kann auch in manchen Fällen bedeuten, darf man vielleicht auch noch dazu sagen, es kann auch in manchen Fällen bedeuten, dass da eine Trennung der richtige Weg ist und dass eine Trennung mir mehr Selbstermächtigung bringt. Kann es auch bedeuten. So, das möchte ich gar nicht irgendwie als Option ausschließen. Ich für meinen Fall habe nur gemerkt, ich liebe meinen Mann viel zu sehr. Das ist für mich nicht die passende Option gewesen. Und die Familien gibt es halt auch wirklich gar nicht selten vertreten, dass dann Mütter sich zwar denken, ich liebe meinen Partner eigentlich, aber ich sehe nur diesen einen Ausweg der Trennung. Da habe ich für mich entschieden, nee, das lasse ich nicht zu. Ich lasse das nicht zu und ich stecke da jetzt wirklich viel Energie rein. Das ist nicht für alle Familien der passende Weg. Für manche ist definitiv eine Trennung auch der beste Weg. Auf jeden Fall kann auch sein. Ich möchte nur vor allem den Familien oder den Eltern, den Müttern vor allem Mut machen, die sich denken, boah, eigentlich, ich liebe meinen Partner doch. So, ich will doch Zeit mit dem verbringen und ich möchte auch hier ein tolles Elternteam mit dem sein und so. Muss ich mich jetzt wirklich trennen, um hier wieder ich sein zu können? Und da wirklich Mut zu machen, zu sagen, nee, stell dich gegen dieses System und es gibt Wege, da rauszukommen. Das ist nicht easy, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber es ist möglich und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich so, so sehr. Also ich meine, wir kriegen gerade unser fünftes Kind, ne? Wenn das jetzt alles wirklich überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre und so, dann hätten wir mit Sicherheit kein fünftes Kind jetzt bekommen oder würden es jetzt nicht bekommen. Und es lohnt sich einfach sehr, weil gerade diese starke Verbindung und dieses Gefühl von, boah, es ist so krass, was wir zusammen rocken und was wir leisten. Und guck dir das mal an, wie krass wir hier zusammen funktionieren und leben.
Ja.
Das ist einfach wahnsinnig erfüllend.
So schön.
Und gleichzeitig, super wichtig, ich wahre radikal meine Grenzen. Also das bedeutet nicht, dass ich irgendwie auf einmal alles cool finde, wenn mein Partner irgendwie was verbockt oder so, oder dass ich da irgendwie nichts mehr sage, deswegen keinen Konflikt mehr gehen oder so. Überhaupt nicht. Also das steht nebeneinander, ne? Diese Verbindung und diese Symbiose und ein radikales Wahren und Schützen meiner eigenen Grenzen. So.
Sehr, sehr, sehr schön. Elu, wenn Menschen mit dir arbeiten wollen, nimmst du auch Männer eigentlich und nimmst du Paare oder machst du nur mit Frauen?
Ja, voll spannende Frage. Da ist nämlich gerade einiges im Gang. Also ich mache jetzt ganz, ganz akut erstmal eine Babypause bis Januar 26.
Mhm.
Und dann besteht die Möglichkeit, wieder mit mir zu arbeiten und zwar mit meinem Gruppenprogramm Be the Change. Das geht dann in die siebte Runde und die ersten sechs Runden waren tatsächlich ausschließlich für Mütter. Einfach aus dem Grund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das hatte ich gerade schon angeschnitten, Mütter viel früher den größeren Leidensdruck haben und deshalb auch Veränderungsdrang, was bei Vätern oft nachgelagert kommt, beziehungsweise mal ganz plakativ gesagt, auch oft erst, wenn es zu spät ist. Und deshalb dieser Veränderungsdrang bei Vätern da oft noch nicht so da ist. Ich ändere das aber jetzt und öffne meinen Raum Be the Change im Januar erstmalig auch für Elternpaare. Wird es begrenzt Möglichkeiten geben, da wirklich auch mit dem Partner zusammen teilzunehmen. Und das ist ein Gruppenprogramm. Wir arbeiten ein halbes Jahr zusammen mit ganz regelmäßigem Austausch. Es gibt auch Möglichkeiten, sich da selber zu informieren und selber zu arbeiten und dann eben im Austausch mit mir. Es ist ganz, ganz eng begleitet, eben zu gucken, okay, wo sind meine Blindspots, wo ist vielleicht die nächste Entwicklungsschicht, die ich hier einmal abtragen kann, um da tiefer zu gehen, um zum einen auf individueller Ebene tiefer zu kommen, zum anderen eben aber auch auf partnerschaftlicher Ebene tiefer zu kommen und da mehr in die Verbindung zu kommen. Und genau, dann arbeiten wir ein halbes Jahr zusammen und transformieren da ganz viel, verändern ganz viel. Es gibt eine Warteliste, ist offen, genau, die findet man zum einen auf meiner Homepage elufalkenberg.com oder auch bei
Auch in den
mir.
Show Notes.
Genau, oder wir können auch den Link zur Warteliste direkt in die Shownotes packen. Genau, oder sonst auf meinem Instagram-Profil @elu_falkenberg. Da ist es auch im Linktree. Genau, da kann man sich unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Wir führen immer vorher ein Kennenlerngespräch, um zu gucken, so, wo stehst du gerade, wo steht ihr gerade, wo möchtet ihr hin, wie kann das aussehen und genau, passt der Raum, passt meine Begleitung dazu. Und ja, wenn es passt, dann kann es Ende Januar dann losgehen. Genau.
So, so schön. Wunderbar. Elo, ich fand es großartig. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich weiß, hier hören Mütter zu. Die haben alle nicht so viel Zeit.
Ja.
Ich danke dir. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt noch loswerden möchtest?
Ein bisschen anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, so dieses Hoffnung gebende oder Mut machende, so ja, es ist eine wahnsinnige Aufgabe, Kinder zu begleiten und Kinder großzuziehen, jetzt gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir so viele Anforderungen haben. Und es lohnt sich so, so sehr, da an der Verbindung zu arbeiten. Im ersten Schritt eben Verbindung zu sich selber, um da wirklich aus einer geerdeten Position heraus agieren zu können und führen zu können. Es geht da ganz viel um Führung, Selbstführung, aber auch Führung zum Beispiel der Kinder oder auch Führung teilweise der Partnerschaft. Und es lohnt sich da wirklich langfristig in die eigene Entwicklung zu investieren, weil wir dürfen es uns selber da wert sein.
Ja, auf jeden Fall, weil wir haben nur das eine Leben.
Ja.
Und das darf gut sein.
Ja.
Ach, sehr schön. Ich danke dir.
Danke dir für die Einladung, liebe Johanna.
Das war's schon wieder mit Job, Kinder und ich. Dein Podcast für berufliche Erfüllung und entspannte Mutterschaft. Wenn du gerade vor einer Herausforderung stehst oder dir etwas auf der Seele brennt, dann melde dich bei mir. Schreib mir deine Situation und deine Fragen. Und vielleicht wird genau das ein Thema in einer der nächsten Folgen. Gemeinsam finden wir neue Wege und ich freue mich drauf, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge und denk dran, dein Weg beginnt bei dir.